Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Celine Falter und ich habe im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, gemeinsam mit den beiden Chirurgen Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun produziert. Und heute hören wir in Folge 4 die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie rein. Als erstes folgt jedoch etwas Musik, Man Eater von Nelly Furtado.
Everybody get your name.
Maneater von Nelly Furtado hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Hallo, ich bin Celine Falter und in unserer heutigen Sendung geht es um die letzte Rettung in der Medizin. Und zwar in einem Fachgebiet, das eher für andere Dinge bekannt ist, nämlich der plastischen Chirurgie. Gemeinsam mit Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun, beide sind Fachärzte für plastische Chirurgie, habe ich mich in der 4. Folge meines Podcasts Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, über Hilfemaßnahmen in ihrem Fachgebiet unterhalten. Zu Beginn habe ich jedoch erstmal erzählt, wie wir überhaupt auf die einzelnen Themen unseres Podcasts gekommen sind. Los geht's mit Teil 1, die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie. Also nachdem feststand, dass wir den Podcast gemeinsam produzieren, habe ich mich erstmal schwer getan, Themen zu finden, weil ich einfach noch nicht so drin war bei euch. Also ich habe ja im November 2023 bei euch angefangen und kam ja als Laie quasi mit Vorurteilen total biased quasi bei euch dazu und dachte, es geht einfach nur um Ästhetik und habe gar nicht so wirklich auf den Leidensdruck von Patientinnen geachtet oder daran gedacht. Letztendlich besprechen wir jetzt hier irgendwie völlig andere Themen als ursprünglich geplant und das liegt einfach daran, dass ich durch meine Arbeit mit euch so einen tiefen Einblick in die Realität erlangt habe und genau diesen Einblick wollen wir hier ja auch verbreiten. Und Rekonstruktion kam mir dann als Thema in den Sinn, weil ich ein Interview mit einer Patientin von Philipp führen durfte über ihren Leidensdruck. Und zwar hatte sie sich vor 2 Jahren für eine Bauchdeckenstraffung in Kombination mit einer Fettabsaugung entschieden. Und das nach 2 Schwangerschaften und einer resultierenden Muskelschwäche. Sie hat alles probiert, Sport, Ernährung und hat einfach keine Veränderung erzielen können. Und das war so surreal, weil vor mir so eine selbstbewusste, fröhliche Frau saß und ich gar nicht glauben konnte, dass sie so einen Leidensdruck hatte, wie sie letztendlich erzählt hatte. Und genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen, weil es ein total wichtiges Thema ist, dass ihr auch Anlaufstellen für Hilfe seid. Natürlich, das habt ihr auch in der letzten Folge schon gesagt, ihr seid die letzte Anlaufstelle, wenn gar nichts mehr hilft, aber ihr helft den PatientInnen. Und das sollte mal gesagt werden. Deswegen würde ich euch bitten, dass ihr jetzt vielleicht zu Beginn mal wieder einen Fall erzählt, wo ein konkretes Beispiel für so eine Hilfeleistung von euch widerspiegeln kann. Vielleicht möchtest du gerade mal anfangen, Philipp.
Ja, also erstmal, Celine, vielen Dank für dieses tolle Intro. Ja, also du sprichst mir aus dem Herzen und es freut mich wahnsinnig, ja, wenn ich das so höre, was du da gerade sagst, ja, weil das ja genau das ist, was wir auch transportieren wollen. Ja. Und wenn das jetzt so intern, wo du bei uns reinschnuppern durftest, so rüberkam, freut mich das natürlich unglaublich. Ja. Und ja, wenn du es jetzt gerade angesprochen hast, ich habe mir einen Fall mitgebracht, habe da an eine Bauchdeckenstraffungspatientin auch gedacht, ja, weil gerade da, wie gesagt, gab es schon auch einen großen, sage ich mal, funktionelle Einschränkungen. Ja, also wir haben die Patientin, die du jetzt ansprichst, da war es jetzt keine medizinische Indikation so gesehen. Ja, also sie hatte einfach so einen psychischen Leidensdruck. Ja. Und es gibt aber oft Fälle, wo dann eine Funktionseinschränkung dazukommt. Und vielleicht definiere ich hier mal ganz kurz, was eine medizinische Indikation überhaupt ist.
Ja,
also
gerne, ja.
Eine medizinische Indikation ist es, wenn eine diagnostische oder therapeutische Maßnahme notwendig ist, um negative oder gesundheitliche negative Folgen für die Patientin oder die Patienten zu minimieren. Also das heißt im Umkehrschluss, dass eine Krankheit vorliegt oder eintreffen könnte. Ja, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zurückgeht zu meiner Patientin mit der Bauchdeckenstraffung, also da erinnere ich mich an eine, die habe ich noch im Krankenhaus operiert, die hatte, also wo ich in Nürtingen gearbeitet hatte, das ist jetzt fast 7 Jahre her, die hat wahnsinnig viel Gewicht abgenommen, die hatte einen Magenbypass bekommen, ja, also eine bariatrische Operation, um Gewicht zu verlieren und hatte dann 100 Kilo Gewicht verloren und litt dann unter einer extremen Fettschürze, also einem Hautlappen im Unterbauch, der dann auch zu hygienischen Problemen führte, weil sie dann einfach da Entzündungen bekommen hatte. Sie konnte auch mit Kleidung, war es schwierig, noch irgendwas zu finden, was da gepasst hat. Alles hat gescheuert, sie hatte so ein Wundreiben. Zum anderen war es so, dass sie eine Muskelschwäche auch im Bauch hatte, ja, so eine Rektusdiastase, so nennt man das. Ja, und nach der Operation haben wir das dann behoben. Das hat die Krankenkasse auch damals übernommen. Es war wirklich ein großer Eingriff. Und die war so dankbar, das bleibt mir bis heute wirklich im Kopf, ja, diese Dankbarkeit dann auch zu spüren, nicht nur ästhetisch dann natürlich verbessert, bei ihr auch funktionell. Und wenn das dann so zusammenkommt, das ist natürlich besonders schön. Ja.
Das heißt, hier gab es dann einen medizinischen Grund
genau,
quasi.
Ja. Das läuft dann so, also das muss dann geprüft werden, ja, weil das geht dann im Prinzip so für eine ärztliche Prüfungsstelle, da können wir vielleicht nachher noch was dazu erzählen. Und wenn das dann genehmigt wird, dann ist die Krankenkasse bereit, die Kosten für so einen Eingriff zu übernehmen. Ja.
Danke für diesen Fall. Mhm. Oliver, was hast du für einen Fall mitgebracht?
Ja, ich erinnere mich auch noch aus dem Krankenhaus, aber wir haben immer mal wieder auch bei uns in der Privatklinik leichtere Fälle. Ein Patient mit einer Madelung-Deformität, das heißt eine Fettverteilungsstörung, die körpernah sich vor allem manifestiert. Das heißt, da ist ganz viel Fettgewebe vorhanden, während zum Beispiel die Unterarme und die Unterschenkel ganz schmal sind. Und das führt zu einer extremen Deformität des Körperbildes. Da würde man jetzt primär mal sagen, okay, das ist ein rein ästhetisches Thema, aber durch diese Deformität, durch diese Inkongruenz zwischen dem Stamm und den Extremitäten kommt es nicht nur zu einem Bekleidungsproblem, sondern auch zu Faltenbildung, wo dann im Sommer ein Schwitzen vorhanden ist, wo es auch in den Falten muffelt, wo die Patienten dann teilweise sozial unverträglich werden können und sich auch schämen, irgendwo ins Schwimmbad zu gehen oder in die Öffentlichkeit. Es kann zu Rötungen, zu Entzündungen in diesen Hautfalten kommen und durch eine Liposuktion, durch eine Fettabsaugung kann man da relativ viel bewegen.
Das ist jetzt aber was anderes als ein Lipödem, oder?
Genau, das ist was anderes wie ein Lipödem. Du kennst dich wirklich schon sehr gut in der Thematik aus. Man mag, du bist wirklich, verbringst viel Zeit bei uns in der Klinik.
Ja, das stimmt.
Das Lipödem ist, du hast recht, auch eine medizinische Indikation. Ja, das Lipödem ist eigentlich falsch, wie der Name sagt. Es ist kein Ödem. Es kommt nicht primär zu einer Schwellung, sondern es sind krankhaft veränderte, meistens entzündlich veränderte Fettzellen, die Schmerzen, die wehtun. Und die Unterscheidung zu einer Fettverteilungsstörung, also zu einer Ansammlung, zu einer lokalen Ansammlung an Fettgewebe irgendwo, zum Beispiel große Reiterhosen, dicke Beine durch Fettgewebe, ist extrem schwer zu ziehen, weil es keine Bildgebung, keine Laborwerte gibt, wo man einfach unterscheiden kann. Trotzdem sagt die Gesetzgebung, ist es eine medizinische Indikation, wenn die Diagnose Lipödem gestellt wird. Die stellen wir aber selber nicht, sondern die stellen meistens andere Ärzte, Phlebologen, also Venenärzte oder Dermatologen.
Das war Teil 1 der Folge, die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie, aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner. Der Podcast über plastische Chirurgie. Von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bevor es mit Teil 2 der ersten Folge weitergeht, hören wir Make Your Mind von Madison Beer.
I wanna feel, 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 wanna taste, 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 wanna get you good. I wanna lay, 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 wanna string, 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 wanna make you know. Death inside my mind, you can see the shrine, got you on my walls, believing. Baby, don't be scared, want you everywhere, catch you if you fall, I mean it. Closer I can you resist? It's relentless, it's wild. I wanna feel the rush, I wanna taste the crush, I wanna get you going. I wanna lay it down, I
Make Your Mind von Madison Beer hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Hi, mein Name ist Celine und das heutige Sendungsthema ist die Hilfeleistung in der plastischen Chirurgie. Denn wir hören in die vierte Folge meines Podcasts Natürlich ist natürlich schöner rein. Im ersten Teil der Folge, die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie, haben mir die beiden Chirurgen Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter jeweils ein Beispiel für eine Hilfeleistung genannt. Oftmals sind solche Hilfeleistungen durch Rekonstruktionen mit einer medizinischen Indikation verbunden. Ich habe Philipp deshalb gefragt, ob die beiden Chefärzte auch in ihrer eigenen Privatklinik solche Indikationen stellen dürfen. Hören wir doch mal rein.
Nicht für die Krankenkasse so gesehen. Also wenn wir jetzt eine medizinische Indikation feststellen wollen, die wir selber operieren wollen, sind wir ja so gesehen, sage ich mal, wie soll man sagen, gebeißt. Also wir sind befangen so gesehen. Ja, und deswegen muss, wenn wir jetzt die Therapie bei also durchführen wollen und eine medizinische Indikation brauchen, dann muss die ein externer Arzt, also jemand, der jetzt nicht wir sind, stellen. Ja. Oder ist es also oder
ja, genau so, ja, ist genau gut, ja. Das ist die richtige Erklärung. Und es gibt noch ein wichtiges, also medizinisch indiziert heißt nicht, dass es von der Krankenkasse übernommen wird. Das ist glaube ich extrem wichtig. Medizinisch indiziert heißt zunächst mal, dass eine, wie der Philipp schon gesagt hat, eine medizinische Indikation vorliegt und wir rein dadurch mal nur die Umsatzsteuer für unsere Leistung rausrechnen können. Ob die Kasse das dann übernimmt oder nicht, das steht noch in den Sternen und da muss sich üblicherweise der Patient selber drum kümmern.
Ja.
Das heißt, eine medizinische Indikation hängt aber auch meistens immer mit Schmerzen von der Patientin oder dem Patient zusammen, oder?
Also so wie ich es gerade vorher beschrieben habe, also dass, sage ich mal, irgendwas notwendig ist, um negative gesundheitliche Folgen für den Patienten oder die Patientin zu minimieren.
Ja.
Oder also ja.
Eine funktionelle Einschränkung und funktionelle Einschränkung ist auch Schmerz, aber nicht nur. Also wie der Philipp ja gesagt hat, Fettschürze, Entzündungen, Schwitzen, eigentlich auch die Psyche, aber wie gesagt, das ist auch schwer zu fassen und deswegen manchmal schwierig mit so einem Argument eine medizinische Indikation zu stellen.
Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, wenn wir jetzt von der psychischen Belastung sprechen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sehr viele PatientInnen einfach eine psychische Belastung haben, wenn man jetzt PatientInnen anguckt, die wegen der Bauchdeckenstraffung zu euch kommen und einfach einen massiven Hautlappen haben, den man einfach durch Sport oder Ernährung nicht mehr wegbekommt, aber dadurch vielleicht keine Schmerzen. Es belastet ja psychisch trotzdem. Ja. Wie sieht es da mit der Kostenübernahme von der Krankenkasse aus oder auch mit einer medizinischen Indikation?
Also das ist sehr, sehr schwer, muss man ehrlich sagen. Also ich kann mich ehrlich gesagt meine ganzen Karriere nicht erinnern, dass ich eine Patientin von der Krankenkasse eine Kostenübernahme bekommen habe für nur eine psychische Belastung, wo kein Funktionsausfall vorliegt. Ja, also jetzt mal als Beispiel, wenn ich jetzt zwar einen kleinen Hängebauch habe oder sowas nach einer Schwangerschaft, vielleicht auch mit einer leichten Muskelschwäche und da jetzt massiv drunter leide, da habe ich schon mehrere Patienten gehabt, die haben das versucht mit dann auch medizinischen also psychologischen Gutachten, ja, aber ich kann mich an keinen Fall erinnern, der da durchging. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie da die Rechtsprechung genau ist. Vielleicht kannst du mir da mal helfen, Olli, du bist da, glaube ich, belesener. Gibt es da irgendwie, also ich glaube, die psychische, allein eine psychische Belastung ist meines Erachtens nicht ausreichend, oder? Also da bin ich jetzt nicht ganz firm, muss ich sagen. Aber ich habe es, wie gesagt, praktisch noch nie erlebt, muss ich gestehen.
Geht mir genauso. Also wenn dann in Kombination, Beispiel für die Brust, große Brust, dann gibt es ja ein Prüforgan, den sogenannten medizinischen Dienst, der ist für die Krankenkassen tätig und der sammelt dann Informationen, beziehungsweise der Patient, die Patientin kann dann zu diesem medizinischen Dienst gehen über die Krankenkasse und den Antrag stellen auf Kostenübernahme und da bedarf es gewisser Gutachten von Ärzten und wie gesagt, im Brustbereich ist mir bisher untergekommen, dass man oder Frau vom Gynäkologe und zum Beispiel in Kombination mit einem Psychologe oder Psychotherapeut dann schon Erfolg hatte. Was dann letztlich tragend war, ob der psychische Aspekt wesentlich war oder nicht, kann ich auch nicht sagen.
Also ich kann nur berichten, dass ich noch keine einzige Patientin hatte, wo es rein aufgrund eines psychiatrischen oder psychologischen Gutachten eine Kostenübernahme übernommen wurde. Das habe ich noch nie gehabt. Also ich habe immer, so wie der Oliver es beschrieben hat, also die Kombi, Funktionsausfall, das heißt Gutachten vom Gynäkologen oder vom Orthopäden wegen Rückenschmerzen oder ja, also ähnlichem. Und dann, sage ich mal, die psychologische Kombination mit dem Gutachten, das hat schon funktioniert, aber Anleihen ist mir noch nie vorgekommen. Und wo es auch immer schwieriger wird, also ist, wenn bei entstellenden Sachen, also wenn zum Beispiel, ich sag mal, bei Asymmetrien, wo jetzt eine Brust ganz viel kleiner ist als die andere, auch da wird die Krankenkasse immer, sage ich mal, engstirniger und tut da immer seltener eine Indikation auch bezahlen. Ja.
Gibt es eine Operation, bei der am häufigsten eine medizinische Indikation diagnostiziert werden kann?
Da richtige Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, ja, aber so, sage ich mal, aus meiner persönlichen Erfahrung sind am häufigsten Straffungen nach Gewichtsverlust oder Schwangerschaften im Prinzip das, wo die meisten Kostenübernahmen also dann auch übernommen werden. Also zum Beispiel Bauchdeckenstraffung, Bruststraffungen, Oberarmstraffungen, Oberschenkelstraffungen. Ja. Also das sind so die, wo es natürlich auch nachweislich, sage ich mal, nach Gewichtsverlust zu einfach funktionellen Problemen kommt. Ja. Also das sind so, glaube ich, die vier großen.
Das war Teil 2 der Folge Die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie aus dem Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie von mir, Celine Falter, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Als nächstes hören wir We Can't Be Friends von Ariana Grande.
I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe and I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die. And I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend. You cling to your papers and pens. Wait until you like me again. Wait for your love, my love. I'll wait for your love. Me and my truth, we sit in silence. Baby girl, it's just me and you. Cause I don't wanna argue, but I don't wanna bite my tongue, yeah, I think I'd rather die. You got me misunderstood, but at least I look this good.
Als nächstes hören wir Help von den Beatles aus dem Jahr
1965. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Von den Beatles hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Celine Falter und ich durfte im Rahmen meiner Bachelorarbeit den Podcast Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie, zusammen mit Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter produzieren. Vorhin haben wir vor allem über die Faktoren einer medizinischen Indikation gesprochen. Also ab welchem Zeitpunkt eine Operation medizinisch als notwendig erachtet wird. Philipp und Oliver leiten hier im schönen Tübingen ihre eigene Privatklinik, das Ästhetikum. Beide waren vorher aber auch schon in der Uniklinik tätig. Ich habe Oliver deshalb gefragt, ob es einen großen Unterschied zwischen der Arbeit in einem Krankenhaus und in einer Privatklinik gibt. Die Antwort hören wir jetzt in Teil 3 von Die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie.
Eigentlich vom Prinzip her gar nicht so unterschiedlich. Also auch da haben wir Bauchdecken, Plastiken, Fettabsaugungen, Brusteingriffe und so weiter gemacht. Ich denke, der Schweregrad und die Zielsetzung war ein bisschen unterschiedlich. Also in staatlichen Krankenhäusern befinden sich vor allem wirklich schwere Fälle, die auch nochmal medizinische Nebenerkrankungen haben, die teilweise auf eine Intensivstation kommen. Ich erinnere mich an große, riesige Bauchdeckenstraffungen, die mindestens eine Woche stationär lagen. Und bei uns sind die Bauchdeckenstraffungen sicherlich ein bisschen kleinerer Art, also vom Gewicht zum Beispiel, was wir auch entfernen, wenn wir das Ganze wiegen. Und die klassische Bauchdeckenstraffung liegt 1 bis 2 Tage bei uns. Ja, also von der OP-Technik, wenn man das noch beleuchtet, bei uns steht auf jeden Fall in der Privatklinik der ästhetische Aspekt ganz klein im Vordergrund. Wir haben zwar funktionelle Aspekte, zum Beispiel die Korrektur der Rektusdiastase nach Schwangerschaften.
Und was ist das genau?
Also das ist praktisch ein Auseinanderweichen der Rektusmuskulatur, der Sixpack-Muskulatur im Bauch. Wenn man sich vorstellt, der Bauch wird groß durch die Schwangerschaft. Die Muskulatur trennt sich in der Mittellinie und dadurch kommt es zu einer gewissen Bauchwandschwäche, die dann durch so eine Bauchdeckenplastik oder im Rahmen der Bauchdeckenplastik wieder korrigiert werden kann. bei einer klassischen Baustückenplastik in einer Privatklinik kommen noch gewisse ästhetische Thematiken dazu. Zum Beispiel saugen wir noch sehr gerne in wirklich fast allen Fällen die Flanken ab, um da eine schöne Wespentaille hinzukriegen. Insgesamt würde ich sagen, schon technisch sehr ähnlich, aber in der Zielsetzung ein bisschen anders. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die lange Zeit im Krankenhaus da auch ganz viele solche Operationen machen durfte, um die jetzt auch noch mal ein bisschen in andere Form anwenden zu können.
Bevor wir jetzt auf eure Arbeit im Krankenhaus eingehen, noch eine Frage von mir. Du hast jetzt die Wespenteile angesprochen. Es kommt aber schon auch vor, dass sowas oder dass die Absaugung der Flanken dann auch im Krankenhaus durchgeführt wird, oder?
Deutlich seltener.
Deutlich seltener, genau. Okay. Also zahlenmäßig also deutlich seltener und häufig dann auch nicht in Kombination mit zum Beispiel einer Bauchdeckenplastik. Also dieses, holistische Konzept zu sagen, ich mache dir jetzt einen schönen Bauch, das wird in der Klinik normalerweise nicht so verfolgt.
Ist ja auch richtig so, weil ich meine, hallo, die Krankenkasse ist dafür da, Kranke gesund zu machen. Ja. Wir haben ja vorher erklärt, es muss funktionellen Ausfall geben. Das heißt, die Krankenkasse ist ja dafür da, diesen funktionellen Ausfall zu beheben, aber jetzt nicht dafür da, einen wunderschönen Bauch zu machen. Also das heißt, wenn man jetzt mal über die Flanken wieder spricht, ja, dass wir uns die in unserer Klinik adressieren wir natürlich auch, weil es schön, wie der Olli jetzt gesagt hat, wir verfolgen da immer einen holistischen Ansatz. Das heißt, oft reicht es halt nicht aus, nur die Haut wegzumachen, weil dann sieht es halt zwar vielleicht ein bisschen straffer aus, aber immer noch hat man nicht die Form, die man sich vorstellt. Mhm. Und dafür sind wir da, aber dafür ist nicht das Krankenhaus da.
Mhm. Ja. Das heißt, der ästhetische Aspekt ist wirklich zweitrangig im Krankenhaus. Und es,
ist eine rekonstruktive Operation so gesehen. Ja. Ja, also wir versuchen wieder, das Körperbild so herzustellen, dass sie funktionell Funktionseinbußen abnehmen, ja, und der Patient funktionell profitiert. Natürlich hat man immer auch den Anspruch, das ästhetisch zu verbessern. Ja. Aber das ist nicht das, wofür die Krankenkasse zahlt.
Ich habe mich jetzt nämlich gefragt, ob man auch solche Aspekte der Privatklinik in Krankenhäusern wiederfindet, dass man dann quasi die Kosten selber aufbringen muss?
Absolut. Absolut. Also wir haben häufig Patienten, die sagen, ich habe eine Zusage von der Krankenkasse, ich könnte mich in einem öffentlichen Krankenhaus operieren, aber ich habe einfach einen hohen Anspruch an mein Ergebnis. Ich will, dass das tipptopp wird, ja, und ich will mir auch den Arzt aussuchen. Ich will mir die Zeit aussuchen, wann es gemacht wird. Und da haben wir sehr viele Patienten, die den Weg dann direkt zu uns gehen und einfach sagen, ich will mir halt das einfach ganz genau aussuchen, will auch dann auch vielleicht gewisse andere Aspekte mit adressiert haben und dann machen wir das natürlich sehr gern.
Und solche Operationen gibt es dann nur in Privatkliniken, nicht im Krankenhaus. Also was ich mich jetzt gefragt habe, ob man quasi auch im Krankenhaus die Möglichkeit hat für oder eine Operation, wo man komplett für die Kosten selber aufkommen muss, diese im Krankenhaus durchzuführen. Bei plastischen Chirurgen geht das auch? Also muss man als plastischer Chirurg eine Privatklinik haben?
Nein, aber es ist natürlich was anderes. Also wenn ich jetzt im öffentlichen Krankenhaus bin, dann mache ich ja eher solche Operationen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und weniger jetzt diese High-End-ästhetischen OPs, die wir jetzt eher machen. Das heißt, natürlich wird dann da, weil ich meine, was man viel macht, da ist man auch gut. Ja. Und, aber man kann es natürlich im öffentlichen Krankenhaus machen und es gibt auch viele sehr erfahrene, sehr gute Chefärzte, ja, die natürlich diesen öffentlichen oder gesundheitlichen Aspekt bedienen, aber gleichzeitig natürlich ästhetische Operationen auch im öffentlichen Krankenhaus durchführen und die sind natürlich auch sehr erfahren. Der Olli hat das ja jahrelang gemacht. Also
Ich könnte jetzt die Tätigkeit, die ich aktuell so in der Privatklinik mache, gar nicht machen, wenn, ich denke, da spreche ich auch für den Philipp, wenn wir das nicht auch im Krankenhaus in der Grundlage so gelernt hätten. Man kann es auch nochmal anders sehen, wenn man als Patient, als Patientin eine Zusage von der Krankenkasse hat, dann schließt es nicht aus, dass man in der Privatklinik operiert wird, wie der Philipp schon gesagt hat, weil wir dann schon pro Patient immer auch dafür sind, dass diese Kosten, die übernommen werden, auch übernommen werden für den Patienten, wenn er sich bei uns operieren lässt. Da muss sich der Patient aber, wie gesagt, selber drum kümmern. Aber es gibt nichts Schöneres, als wenn der Patient von der Krankenkasse eine Zusage hat und dann diesen medizinischen Teil, der übernommen wird, nicht selber zahlen muss. Das ist eigentlich nur gerecht. Wenn er dann aber noch oder sie einen gewissen ästhetischen Teil, zum Beispiel gerade diese Liposuktion, die Fettabsaugung, die Wespentaille bekommt, dann muss er oder sie das natürlich dann selber zahlen.
Aber da muss man mal ganz wichtig sagen, wir sind halt eine Privatklinik, wir haben keine öffentliche Zulassung so gesehen für die gesetzlichen Krankenkassen. Für die Privaten haben wir das. Das heißt, bei einem Privatpatienten funktioniert das so, wie der Oliver erzählt hat, gerade wunderbar bei uns. Das heißt, wir machen über die Krankenkasse zum Beispiel die sage ich mal, Entfernung der überschüssigen Haut. Und dann kommt die Definition und das High-End-Ästhetische, was noch on top kommt, wird privat bezahlt. Mhm. Bei einem gesetzlich Versicherten ist es aber anders. Ja, also da muss man schon sagen, es ist relativ selten, dass da die gesetzliche Krankenkasse es gestattet, dass der sich in der Privatklinik operieren lässt. Also das heißt, die müssen sich dann selber, so wie der Oliver gesagt hat, mit denen auseinanderzusetzen, mit ihrer Krankenkasse. Und da ist es schon, ich muss mal sagen, das sind wenige Fälle im Jahr, sage ich mal, wo okay. Das die gesetzliche übernimmt.
Wäre es dann für diese PatientInnen möglich, dass sie quasi den medizinischen Teil im Krankenhaus behandeln lassen und danach nochmal für eine Definition der Flanken beispielsweise zu euch kommen? Oder ist das eher, würde die abraten, zwei Operationen?
Also da würde ich absolut abraten, weil zwei Köche verderben den Brei. Ja, also es ist also, aber natürlich machen wir das schon auch. Ja, also wir haben natürlich oft auch Patienten, sag mal so, was ich sehr häufig auch habe in meiner Sprechstunde, sind Patienten, die haben sich im öffentlichen Krankenhaus operieren lassen, sind unzufrieden mit dem Ergebnis, weil sie eigentlich einen höheren Anspruch dran hatten und lassen sich das dann nochmal von uns auch korrigieren. Also das passt dann zum Thema jetzt der letzten Folge wieder so ein bisschen, ja. Aber das haben wir natürlich auch, ja. Also dass die dann sagen, ah, ich hätte mir aber eigentlich noch ein bisschen mehr hier, Definition gewünscht, genau, dass das alles so ein bisschen, vielleicht auch die Narbe ein bisschen schöner oder so, ja. Und das gibt es natürlich auch.
Jetzt haben wir ja schon über eure Zeit im Krankenhaus gesprochen. Mhm. Vielleicht erzählt ihr da doch einfach mal, das finde ich nämlich sehr spannend, nochmal einfach ausführlicher, wie sich es da unterscheidet und vor allem, du warst ja auch hier in der Uniklinik in Tübingen, Oliver, wie war denn da deine Zeit? Und da hast du doch auch Philipp kennengelernt, oder?
Ja, genau. Also wir haben zusammen an der Uni, an der BG-Klinik hier in Tübingen gearbeitet und haben uns da kennengelernt. Ja, was haben wir da gemacht? Also es war eigentlich ein ganz tolles, breites Spektrum. Die plastische Chirurgie besteht ja aus vier Säulen. Es gibt die Handchirurgie, es gibt die Verbrennungschirurgie, die Rekonstruktive oder Wiederherstellungschirurgie und dann die Ästhetik. Und das Ganze scheint jetzt primär mal wie ein Gemischtwarenladen, was nicht miteinander viel zu tun hat. Ist aber nicht so. Das Ganze definiert sich nicht über jetzt zum Beispiel ein Organsystem, zum Beispiel der Bauchchirurg, der im Bauchraum operiert, sondern wir operieren wirklich von Kopf bis Fuß, aber sind tendenziell so ein bisschen Oberflächenchirurgen. Also wir gehen zwar fachlich, aber nicht körperlich in die Tiefe. Und,
schön gesagt.
Ja, und da kann man besondere und immer wiederkehrende OP-Techniken anwenden. Wir haben da viele Unfälle, akute Notfälle therapiert, gerade in der Verbrennung, in der Handchirurgie. Dann ging es darum, nach Unfällen und nach Tumoren zum Beispiel Rekonstruktionen, Wiederherstellungen zu machen, indem man irgendwo Gewebe klaut und dann entweder frei oder an Gefäß angeschlossen mit Mikrochirurgie irgendwo anders hintransplantiert, an die Brust, an den Unterschenkel, wenn ein Knochen frei liegt, wenn eine komplexe Fraktur war. Und da arbeitet man auch sehr, sehr eng mit anderen Fachrichtungen zusammen. Das hat zum Beispiel mir sehr viel Spaß gemacht mit den Unfallchirurgen oder dann auch Universitätsklinikum mit den Thoraxchirurgen, mit anderen Fachrichtungen einfach zusammen zu kooperieren. Das war ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Und ich denke, so ein breites Spektrum hatte ich davor in meinen anderen Kliniken, in meinen anderen Stationen noch nie gehabt.
Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel von so einer Notoperation, von so Unfallpatienten, wo ihr tätig wart?
Ja, also ich erinnere mich sehr gut an einen Patienten, der beide Hände in eine Maschine, in so eine Abkantmaschine gebracht hatte. Es tut schon weh, wenn man nur den Namen nennt.
Ja.
Und der hatte sich subtotal, also nicht komplett, beide Unterarme amputiert. Die Hände hingen nur noch am Gefäßstummel. Eine Hand war sogar minder durchblutet. Und dann haben wir parallel über, ich glaube, das waren am Ende um die 18 Stunden, ja, zuerst den Knochen, dann die Gefäße, nee, die waren zuerst dran, dann die Sehnen, beuge- und streckseitig und die Haut und so weiter wieder funktionsfähig gemacht. Man muss da natürlich immer mit einer gewissen lebenslangen Einschränkung rechnen, aber das für den Patienten ging das sehr, sehr gut aus. Und der hat uns dann tatsächlich auch nach vielen Jahren, den Philipp und mich, aufgesucht, und hat uns, ich glaube, ein paar Flaschen Wein vorbeigebracht.
Ja, das war beeindruckend. Das war wirklich, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Der hat dann wirklich in die Loretto-Klinik, da wo wir unsere Praxis begonnen haben, vor 4 Jahren war der, glaube ich, da, hat der uns eine Kiste Wein hochgetragen und hat wirklich mit den replantierten Händen so, ich würde mal sagen, 10 Kilo hat er sicher gewogen. Er hat dann diese Kiste da hingestellt. Das war ein bewegender Moment. Ja. Also.
Und genau solche Momente wollen wir hier in der Folge vor allem auch hervorheben, dass es eben diese Hilfeleistung gibt, weil ich glaube, viele vergessen und auch ich ehrlicherweise, bevor ich bei euch angefangen habe, dass es bei der plastischen Chirurgie nicht nur um die Ästhetik geht, sondern gerade wenn man im Krankenhaus auch tätig ist, sich das eben verbinden lässt oder verbindet werden muss mit Unfällen. Und vielleicht, Philipp, kannst du auch mal mehr über Brandopfer erzählen. Das ist ja auch ein großes Thema in Bezug auf plastische Chirurgie, oder?
Ja, also man muss ja ehrlich sagen, ganz ehrlich, in der öffentlichen Wahrnehmung ist bei den plastischen Chirurgen die Ästhetik voll im Vordergrund. Aber ganz ehrlich, das, was eigentlich weltweit die meisten plastischen Chirurgen machen, ist Rekonstruktion. Ja. Und da ist die Ästhetik eigentlich nur ein kleiner Sektor so gesehen. Und auch die Entstehung, sage ich mal, unseres Faches, kam nicht über die Ästhetik, sondern über, sage ich mal, Unfallopfer, Kriege. Ja, das waren die Aspekte, die, sage ich mal, unser Fach überhaupt haben entstehen lassen. Ja, und ja, Brandopfer hast du jetzt angesprochen. Ja, das war gerade an der BG Unfallklinik hier in Tübingen, die ja eine große Verbrennungseinheit auch haben. Da haben wir, der Oliver und ich, er war mein leitender Oberarzt und auch da Lehrer, hat mich da an dieses Fach rangeführt. Ja, und es ist natürlich unglaublich spannend. Ja, also wir haben da bis zu, erinnere mich an einen Fall, 97% verbrannt Körperoberfläche. Ja, das heißt also wirklich nur noch, ich glaube, Auge und das Genital war ausgespart. Ja, und da haben wir dann den in, ich glaube, fast ein Jahr lang hatten wir den auf Intensiv, sicher an die 100 Operationen durchgeführt, den sogar, weil wir dann keine ausreichende Haut mehr hatten, haben wir Zellen oder Hautzellen von dem abgenommen, nach Berlin ins DZG geschickt, die wurden dann kultiviert und dann haben wir Keratinozyten-Sheets, also kultivierte Hautzellen von dem wieder transplantiert, weil er einfach gar keine Haut mehr hatte zum Transplantieren, und dann haben wir den gerettet. Ja, also es war schon beeindruckend, was da möglich war und wie wir wirklich es geschafft haben, Menschen, die eigentlich keine Hoffnung mehr hatten, ja, neue Hoffnung zu geben. Ja.
Du hast es jetzt auch schon angesprochen. Also ich denke, das ist genauso auch in Bezug auf Kriegsopfer zu sehen, dass die plastische Chirurgie hier auch zum Einsatz kommt, um einfach nur zu helfen. Was gibt es denn da für Fälle? Ich meine, pauschal kann man das natürlich nicht sagen, was einem da passiert, aber also ich weiß noch, als ich mit meinem Dozenten über die heutige Folge gesprochen habe, ist dem gleichen Fall eingefallen, dass jemandem den Unterkiefer weggeschossen wird. Da kommt ja auch die plastische Chirurgie Absolut. Zum Einsatz. Vielleicht, ich weiß nicht, Oliver, kannst du da ein bisschen mehr drüber erzählen?
Also Gott sei Dank haben wir in Deutschland nicht oder noch nicht viele Schussverletzungen. Das heißt, da kann ich jetzt nicht von großer Erfahrung reden. Ich denke, da gibt es andere Länder, wo plastische Chirurgen deutlich mehr aktiv sind. Aber klar, in besonderen Situationen, bei großen Unfällen, Massenunfällen, in Kriegssituationen waren immer die Verbrennungen, die Handverletzungen, die Gesichtsverletzungen und insgesamt dann auch Gefäß- und Nerven- und Sehnenverletzungen ein wesentliches Thema. Und gerade da ist halt dann die Rekonstruktion und die Verbrennungschirurgie ein wesentlicher Aspekt, der in solchen Phasen dann auch weitergebracht wurde. Also wenn ich mich so an die klassischen Lehrbücher erinnere, aus den letzten 200-300 Jahren, dann sind da ganz große Namen hervorgegangen oder ganz große plastische Chirurgen, die einfach zu Kriegszeiten aktiv waren.
Also so ein bisschen kann man sagen, dass die plastische Chirurgie auch aus den Kriegen entstanden ist oder aus der Arbeit mit Kriegsopfern dann letztendlich zwangsläufig, oder?
Genau, sie hat den Bedarf geschaffen. Ja. Also immer wieder, das merkt man auch so, gerade der Erste und der Zweite Weltkrieg war natürlich, sage ich mal, so schrecklich das alles war, aber für die plastische Chirurgie jetzt Boomzeiten so gesehen, weil es halt einfach viel Arbeit gab. Ja. Und da sind auch unglaublich viele Techniken entwickelt worden, die heute dann teilweise sogar in der Ästhetik wieder Klang finden. Ja. Also das ist auch das Schöne. Schöne, was der Oliver vorher gesagt hat, das ist so, unser Fachgebiet ist mehr so eine Art, mit Gewebe umzugehen, sage ich mal einfach, ja, als jetzt eine klare Disziplin, die sich auf ein Organ beschränkt. Ja. Und das ist so das Spannende und an dem Fach. Und natürlich hat immer wieder schlimme Situationen in der Menschheitsgeschichte dann die Medizin gezwungen, neue Wege zu gehen, kreativ zu sein. Ja. Und da waren schon viele plastische Chirurgen, gerade auch deutsche plastische Chirurgen, ja, wirklich ganz vorne dran, die da wirklich maßgeblich unser Fach dann auch entstehen lassen haben.
Ein Ausschnitt aus Die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie aus dem Hörstück Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie von mir, Celine Falter. Als nächstes hören wir The Spins von Mac Miller.
Dope shit like that, Jerome. Oh, hi. Welcome back to Kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies, couple whips and lots of fancy things. The kids they call the Goonies. I see the future, crystal ball, mirror, mirror hanging on the wall. Who the flies, white boy of them all? Got your girlfriend screening all the calls. She bubbling, we fucking and you cuddling. Like baby, where the fuck you been? Don't wanna tell you she in love with him. So we ain't saying nothing. You could probably tell she bluffing, 'cause she kissed you with the mouth. She gave me head with my concussion. Yeah, she blushing, all red. Wanna rush and go to bed. You interrogate that bitch like you the feds. So she says she in love with a rock star. Rock star, wanna smoke my weed. So she asked me where the tops are. Tops are.
Oh,
top drawer.
Oh,
yeah. Blunt, then let me take them home and do anything I want. I said, baby, I can ride ya, just let me get inside ya. I can take you higher if you hit this vaporizer. I got that dope dick, I be a supplier. You grabbing on my sheets and hitting notes like you Mariah. Obsessed with me, undressed a freak on ecstasy. I'm out and then she texting me like, what you doing next week, next week?
Von Mac Miller hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Hi, mein Name ist Celine Falter und jetzt hören wir Die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie aus meinem Audiobeitrag Natürlich ist natürlich schöner, der Podcast über plastische Chirurgie. Entstanden ist das Stück in Kooperation mit Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter. In dem vierten und letzten Teil geht es unter anderem um das praktische Jahr von Philipp in Jamaika. Wir hören rein in Teil 4 von Die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie.
Jetzt hast du ja in der ersten Folge schon mal erzählt, dass du in Jamaika auch tätig warst. Ja. Ich weiß noch, als wir im Voraus besprochen haben, über was wir heute reden, hast du vorgeschlagen, dass das auf jeden Fall zur Sprache kommen soll, wenn wir über das Thema Krieg sprechen. Vielleicht möchtest du da einfach noch ein bisschen was erzählen.
Ja gut, also weil ich in meiner Karriere, wie gesagt, ja auch in Deutschland eher aufgewachsen bin und dann in Jamaika, was schon fast Zustände teilweise hatte dort, wie in Krisengebieten, sage ich mal. Ja. Also das heißt, da habe ich einfach Verletzungsmuster gesehen, die ich sonst nur aus dem Buch kannte. Ja. Also wirklich Schussverletzungen, Pfählungsverletzungen habe ich da jeden Tag behandelt. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Schussverletzungen ich da, wie viele Kugeln ich da aus Körpern rausgezogen habe. Sicher an die 100 oder so. Das ist jeden Tag passiert. Das war schon Daily Business. Dann Verbrennungen, Verätzungen. Ja, und natürlich das alles nochmal viel extremer, ja, weil natürlich da die Grundversorgung auch gar nicht so stattfindet. Ja. Also das heißt, es wurde dann teilweise, sind das natürlich dann extrem ausgeprägte Fälle dann auch gewesen. Ja, mit Tumoren auch. Ja, und also wirklich unglaubliche Ausprägungen, die man hier so gar nicht kennt. Und für mich war das natürlich unglaublich spannend. Da als junger Student war ich da vor Ort und durfte aber dann eigentlich schon chirurgisch aktiv werden, wie fast ein fertiger Arzt. Ja, also, und das war schon toll für mich und hat mich dann auch maßgeblich in meiner weiteren Entwicklung beeinflusst, weil ich einfach da schon sehr viel praktisch machen durfte. Und es hat mir einfach unglaublich Spaß gemacht, da dann diesen Menschen auch zu helfen und habe oft auch noch in meiner Karriere mit dem Gedanken gespielt, da vielleicht mal wieder zurückzugehen oder so. Gut, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir uns hier festgesetzt. Ja, aber das war schon eine tolle Zeit und da auch dann zu sehen, was halt am Schluss in der Plastikchirurgie braucht man eigentlich halt nur Messer, Nadel und Faden und zwei Hände, ja, um einfach da Wunder zu schaffen. Und das, wir sind relativ wenig abhängig von Technik in unserem Fachgebiet, muss man sagen. Und das war schon toll, da mit wenigen Mitteln einfach ja dann doch chirurgische Meisterleistungen auch, weil echt auch, also nicht ich, ich meine, ich war ja Student, aber da gab es halt einen Professor, der war wirklich also phänomenal gut, der war in den USA ausgebildet worden und hatte da ein tolles Team einfach kreiert und ich durfte da einfach mitzugucken und mitmachen und das war schon beeindruckend und hat mich wirklich auch unglaublich bestärkt, dann dieses Fachgebiet weiter zu, also das dann auch zu verfolgen, ja, weil da war ich ja noch, wie gesagt, in der Ausbildung. Ja.
Ich finde es wirklich extrem spannend, wie viel ihr einfach schon erlebt habt. Vielleicht abschließend die Frage, die ich mir jetzt noch gestellt habe. Ist es normal, wenn man in Deutschland Medizin studiert und sich auf plastische Chirurgie fokussiert, dass man so viel Erfahrung sammeln durfte wie ihr jetzt? Oder also kann man jetzt davon ausgehen, dass jeder plastische Chirurg mit einer Privatklinik schon mal in der Uniklinik gearbeitet hat und mit Unfallchirurgie zu tun hatte? Oder ist es eher die Ausnahme?
Also es ist so, dass die plastische Chirurgie ein kleines Fach ist. Es gibt nicht so wirklich viele oder extrem viele Ärzte. Philipp, du hast, glaube ich, immer die richtige Zahl.
Also ich glaube, in unserer Fachgesellschaft sind gerade 1200 Mitglieder, aber das sind viele auch, die schon ausgeschieden sind. Und ich glaube, praktisch aktiv sind es so um die 800. Ja. Mhm. Also das heißt, es gibt in ganz Deutschland nur 800 und davon sind, ich glaube, so 300 niedergelassen.
Mhm. Ja. Also es sind doch ganz schön, ist ein umschriebener, kleiner, lauchter Kreis. Und die Ausbildung findet schon auch ein oder zu einem großen Teil in größeren Kliniken und Universitätskliniken statt, wo man, denke ich, schon zentralisiert auch vieles sieht. Mhm. Also da sind wir wirklich nicht die Einzigen, die solche Dinge erleben können. Und man darf das nicht nur im Studium erleben, sondern man hat auch genügend Möglichkeiten, dann während des Berufslebens auch noch mal ins Ausland zu gehen, um da mitzuhelfen durch Organisationen. Ja, wie soll ich sagen? Ich denke, wir hatten das Glück, dass wir so ein bisschen Generalisten sind auch und dann in die Spezialisierung gegangen sind. Der Philipp hat ja auch noch wirklich viel Bauchchirurgie, Allgemeinchirurgie gemacht, um dann den Weg zur plastischen Chirurgie zu finden. Und das ist eigentlich auch ja, ein gutes Konzept in meinen Augen, wenn man sich jetzt sehr, sehr früh, also wirklich direkt nach dem Studium untypischerweise nur für die Ästhetik auf die Ästhetik spezialisiert. Ich glaube, dann geht einem auch ein bisschen was verloren, gerade mit OP-Techniken, weil man die gar nicht dann so anwenden kann. Und man muss auch sagen, ich glaube, dass wir relativ cool sind bei so manchen Notfällen, die passieren, weil wir schon ja vieles auch teilweise Schlimmes gesehen haben und das dann so ein bisschen einordnen können. Und meistens ist es gar nicht schlecht, wenn man zunächst mal den eigenen Puls fühlt.
Ja.
Ja, und da will ich nochmal einhaken. Also Olli, vielen Dank, das hast du toll zusammengefasst. Ich könnte es nicht besser sagen. Ich glaube aber, wenn man uns zwei jetzt anschaut, dann ist schon ein bisschen was Besonderes, sage ich mal, nämlich, dass wir beide uns da auch nicht so ernst nehmen und uns da auch sehr demütig einfach immer damit umgehen. Und ich glaube, wir beide haben einfach wahnsinnig viel Glück gehabt, muss man echt sagen. Wir haben einfach das Glück gehabt, tolle Lehrer zu haben, Menschen, die interessiert waren an unserer Weiterbildung und die uns an der Hand genommen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Faktor gewesen, ja. Dass man einfach ja auch das Umfeld das Passende hatte, was einen dann dahin gebracht hat, wo wir jetzt stehen. Ja.
Zusammenfassend können wir jetzt ja sagen, dass die plastische Chirurgie wirklich sehr, sehr, sehr facettenreich ist. Und ich denke, viele einfach nicht wissen, was alles zusammenhängt. Und was wir hier in der Folge jetzt wirklich einfach hervorheben wollten, ist, dass ihr den Menschen letztendlich helfen wollt. Und ich denke, das ist bei euch immer ein Anspruch. Und es ist ja auch, wenn keine medizinische Indikation dahinter steckt, trotzdem der Anspruch, Hilfe zu leisten, ob man jetzt in der Ästhetik bleibt oder in der Rekonstruktion. Auf jeden Fall wichtig hervorzuheben, auch für euch beide, denke ich.
Ja, also ich denke auch nochmal, das ist ein ganz tolles Schlusswort, wo wir jetzt gerade hinkommen. Also das Leid, ob es jetzt eine medizinische Indikation ist oder nicht, das Leid ist ja trotzdem subjektiv, genau. Und das Individuum spürt das. Und das ist jetzt erstmal, also das Leid kann ihm niemand erstmal nehmen oder absprechen. Mhm. Ja. Und ich denke, unabhängig davon, ob das jetzt eine Krankheit ist oder nicht, wenn jemand unter seinem Äußeren oder einfach unter seiner Körperform leidet und damit alles versucht hat und nicht mehr zurechtkommt und wir dir da helfen können, dann ist es per se immer was Gutes, denke ich auch. Und da fühle ich mich auch immer gut. Wir machen das Richtige, denke ich. Wenn ich in die Gesichter der Patienten nach so Eingriffen schaue und sehe, was das mit denen macht und du hast es selber jetzt erleben dürfen, ja, das ist beeindruckend.
Ja. Ja. Das war Teil 4 der 4. Folge, die letzte Rettung, Hilfe in der plastischen Chirurgie aus meinem Podcast Natürlich ist natürlich schöner. Der Podcast über plastische Chirurgie in Zusammenarbeit mit Dr. Oliver Lotter und Dr. Philipp Braun. Bevor sich die heutige Sendung dem Ende zuneigt, noch ein letzter Hit. Pain von Pink Panthers. Von Pink Panthers im Tübinger Campusfunk Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Ich freue mich sehr, dass wir heute in meinen Podcast Natürlich ist natürlich schöner reinhören konnten und bedanke mich nochmal vielmals bei meinen beiden Gesprächspartnern Dr. Philipp Braun und Dr. Oliver Lotter. An den Reglern saß Putzada Pondet, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Celine Falter. Tschüss und bis bald.